Ich werde oft nach meinen besten Mindfulness-Routinen für den Alltag gefragt und ja, in Zeiten wie diesen können wir die sehr gut gebrauchen. Deswegen habe ich mir ein Geschenk überlegt mit dem Namen Master Your Mindfulness. Das sind meine besten Mindfulness-Routinen, die ich dir zweimal die Woche in dein Postfach schicke. Das heißt, zweimal die Woche bekommst du im Rahmen von Master Your Mindfulness eine E-Mail von mir und in jeder dieser Mails teile ich einen meiner besten Mindfulness-Tipps, Praxisübungen, die du direkt in deinen Alltag integrieren kannst. Solltest du bereits angemeldet sein zu meinem regulären Newsletter der Mindful Minute, dann musst du jetzt gar nichts weiter tun, denn dann bekommst du auch Master Your Mindfulness automatisch zugeschickt. Solltest du eben noch nicht angemeldet sein zur Mindful Minute, dann tu das jetzt gerne unter dem Link in den Shownotes. Und genau, Master Your Mindfulness wird nur für ein paar Wochen sein, dann wird die Serie abgeschlossen sein. Also, wenn du von Anfang an dabei sein willst, melde dich jetzt gern an. Und jetzt machen wir weiter mit der Folge. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist, bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie wir unsere Kinder stark machen können. Und zu dem Thema habe ich mir Verstärkung geholt. Das Ganze ist ein Vierergespräch zwischen meinem Mann Michael Körs-Kurt. Er ist Rapper, systemischer Coach und Vater, sowie Lars Arment. Lars ist Bestsellerautor, Coach und Vater. Und Anahita, sie ist Pädagogin, Kinderbuchautorin und Mutter. Und Lars und Anahita sind zudem auch ein Paar und veröffentlichen gemeinsam Kinderbücher. Und in diesem Gespräch wollen wir ergründen, wie können wir unsere Kinder stark machen? Wie machen unsere Kinder auch uns stark? Wie prägen wir unsere Kinder? Und am allerwichtigsten, wie können wir unseren Kindern das vorleben, was wir uns für sie wünschen? Und weil wir gar nicht genug darüber sprechen können, wie man Kinder stark machen kann, haben wir lange gesprochen. Und diese Podcast-Folge ist der erste Teil des Gespräches und der zweite Teil des Gespräches ist ab Montag, den 10.3. um 12 Uhr im Podcast Meditation Coaching and Life von meinem Mann Michael Körs kurz zu hören. Und wir legen jetzt hier los mit dem ersten Teil. Let's go!
Anahita und Lars, herzlich willkommen. Wir freuen uns.
Vielen Dank.
Wir freuen uns sehr. Wie geht's euch heute?
Es ist so schön, euch so strahlen zu sehen.
Das ist einfach nur, weil wir zwei Lichter anhaben. Links und rechts. Und es ist einfach so ein bisschen so ein komischer Glanz.
The Glow. Goldenes Licht.
Das ist der Glow.
Uns geht's gut. Mir geht's gut.
Aber ihr habt auch einen schönen Glow, ne? Und das ist ja auch, sag ich jetzt mal, Anfang des Jahres, Januar, wenig Sonne. Das ist ja auch nicht selbstverständlich so, ne?
Und bei uns ist jetzt hier seit einer Woche pure Sonne und -2 Grad. Richtig krass cool.
Wir freuen uns aber, dass ihr heute hier seid.
Genau.
Um vor allem natürlich auch über eure Bücher zu sprechen, die ihr zusammengeschrieben habt. Aber nicht nur über die Bücher zu sprechen, sondern vor allem über das, was dahinter steckt oder was euch motiviert oder was euch antreibt.
Mhm. Und wir beschäftigen uns ja eigentlich in unserer Arbeit oder das, was uns auch in unserer Arbeit dazu gebracht hat, überhaupt diese Arbeit zu machen, also was uns zu der Arbeit gebracht hat, sind ja die Themen, die uns so in unserem Leben begegnen, die meist schon in unserer Kindheit angefangen haben. Also Konditionierungen, Prägungen, Muster, die ihre Wurzeln schon viel früher hatten und mit denen wir uns dann heute als Erwachsene rumschlagen und versuchen, klarzukommen und das aufzuarbeiten. Und ihr zwei habt gesagt, ey, weißt du was, wir fangen einfach schon vorher an und versuchen, die Kids zu stärken. Was brauchen Kinder, damit sie fürs Leben, so wie sich das Leben ihnen zeigt, gewappnet sind und den bestmöglichen Start haben und habt Kinderbücher geschrieben?
Ja.
Wie
kam es wirklich so dazu, wie ich es jetzt gesagt habe? Oder was? Wer hatte die Idee? Was ist eure Motivation?
Also die Idee zu einem Kinderbuch, glaube ich, hat jeder Autor oder jede Autorin mal irgendwie. Vor allem, wenn man so eigene Kinder hat oder viel auch mit Kindern zusammen ist. Und mir haben früher immer viele Leser und Leserinnen geschrieben, schreib doch mal ein Kinderbuch. Du machst deine Bücher immer für die Erwachsenen. Es wäre doch so cool, auch mal für die Kinder das zu haben. Und ich habe mich nie getraut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe einen heiden Respekt vor Kinderbüchern und auch vor der Arbeit. Tolle Kinderbücher sind was ganz Besonderes und das ist, glaube ich, so die Königsdisziplin. Man meint vielleicht auf den ersten Blick, naja, so ein Kinderbuch zu schreiben, das ist so einfach, weil da steht ja kaum was drin. Das sind ja immer nur so 2, 3 Sätze auf einer Seite. Wenn man mal so die Klassiker nimmt, als Beispiel Raupe Nimmersatt zum Beispiel. Da steht ja auf jeder Seite nur ein Satz, wenn überhaupt. Und es ist ein Klassiker über viele Jahrzehnte und sich sowas auszudenken und so es wirklich zu reduzieren auf das Minimum, dass du nur das in dieses Buch reinschreibst, was wirklich zählt. Du kannst für ein Kinderbuch keinen Roman schreiben, du kannst deine Gedanken nicht ausformulieren. Es muss ganz präzise sein. Und da gibt es so viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und dadurch, dass ich kein Pädagoge bin und auch damals noch keine Kinder hatte oder kein Kind hatte, habe ich das immer so vor mir weggeschoben. Und dann, als diese junge Frau neben mir in mein Leben trat, die zufälligerweise auch noch Pädagogin und Grundschullehrerin ist, kam dann diese Idee, als wir dann unser Kind in die Welt gesetzt haben, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt als Familienprojekt im Prinzip.
Ja, eigentlich war ich schwanger und Lars hat immer gesagt, ah, so eine Ratte, so eine Quiquita. Was würdest du machen, wenn Quiquita da wäre? Und das war damals eine Ballerina-Ratte, die hat einen Rock getragen und war so total girly und so. Und dann war Quiquita schon voll Teil von uns irgendwie. Und ich habe dann irgendwie, dann war unsere Tochter auf der Welt und ich habe so gedacht, so, oh, ich würde so gerne... Also die Geschichte ist eigentlich so, ich hatte ein Bibelwimmelbuch geschenkt bekommen. Das wurde aussortiert. Und wir sind ja überhaupt gar nicht irgendwie in irgendeiner Religion zu Hause. Und habe das Buch aber immer trotzdem, weil das richtig süß war, wie das illustriert war, habe ich das gemacht und gelesen. Das war immer bei meiner Mutter zu Hause. Und dann habe ich das immer vorgelesen. Dann habe ich mal zu Lars gesagt, eigentlich bräuchte es ein Wimmelbuch mit Glaubenssätzen. Ich meine, ich weiß jetzt super über die Geschichte von Jona und David und Moses Bescheid, ja, aber irgendwie so mal, so, warum bist du stark und wie kann man klug sein und so. Und das war auf jeden Fall ein Strang, wo ich so gedachte, oh mein Gott, das fehlt, das gibt's wirklich nicht. Ich habe dann auch Bücher gegoogelt und damals gab es noch kein einziges Achtsamkeitswimmelbuch. Mittlerweile gibt es eins, und also neben dem Quiek-Wimmelbuch sozusagen. Und dann war noch immer, dass wir Geschichten erfunden haben rund um Quiquita irgendwie. Und dann habe ich die aufgeschrieben. Irgendwann habe ich sie ihm als PDF geschickt. Und so ging das immer hin und her. Und irgendwie haben wir dann daraus Quiek entwickelt, weil dann irgendwie tatsächlich ein richtig guter Hinweis vom Verlag kam, weil unsere Ratte war so girly. Und dann haben sie gesagt, oh Mann, ihr schließt total die Jungs damit aus. Die können sich ja dann, die sind halt Fußballer eher und so. Also ja, ob das, ohne das zu werten, aber es ist einfach so, ne, dass die gerne, die wenigsten Jungs jetzt gerne in Tütü rumlaufen, sondern lieber mit dem Ball und so. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Ratte, die ist Quiek und du kannst sie beseelen. Beseel sie, wie du willst. Wir sagen auch nicht er oder sie, wir sagen die Ratte Quiek. Und du darfst selber als lesendes Kind dich da reinversetzen und auch das Vertrauen. Also was Lars vorhin gesagt hat, man hat ja 1, 2 Sätze nur zur Verfügung. Und ich glaube, die größte Herausforderung war, das Vertrauen zu haben, dass die Message ankommt. Also den Satz so zu wählen, dass man weiß, es kommt an. Mit dem Bild spricht's die ganze Story, den Roman sozusagen.
Du hast...
Und...
Achso, Entschuldigung.
Und was ganz interessant war, ich kann mich noch gut erinnern, es gab so eine Szene, schon viele Jahre her, auch wieder Berlin, Kreuzberg, wo ich jahrelang gewohnt habe, direkt am Spreekanal. Und überall da, wo Wasser ist, sind natürlich auch viele Ratten. Und ich bin da natürlich, ne, wenn du da wohnst, läufst du da lang und immer wenn es regnet, kommen die Ratten raus und so und laufen da auch über die Straßen und so weiter. Und was mir immer aufgefallen ist, auch in den U-Bahn-Stationen, dass alle Menschen sich immer geekelt haben vor den Ratten. So, da eine Ratte, wie eklig und so. Und ich weiß noch, irgendwann saß ich in meiner Wohnung und habe runtergeschaut und habe da so ein paar Ratten gesehen. Und da war auch so eine Familie mit so zwei Kindern und die haben auch so gerufen, Mama, eklig, eine Ratte. Und da habe ich mich gefragt, also, wie muss sich so eine Ratte wohl fühlen, wenn alle Menschen, die sie begegnet oder die ihr begegnen, sie eklig finden? Natürlich eine Fantasievorstellung, weil die Ratten natürlich sich nicht diese Gedanken machen, aber das war meine Idee. Wie muss sich diese Ratte wohl fühlen, wenn alle immer sagen, wie eklig? Und dann kamen so diese ersten Bilder damals in meinen Kopf. Dann geht die Ratte irgendwie nach Hause und ist ganz traurig und weint ein bisschen und so. Und diese Idee von damals haben wir mitgenommen, eben auch in das Buch, was dann tatsächlich dann erschienen ist. Und der Ursprungsname war tatsächlich Quiquita, weil ich dann immer so ein bisschen gespielt habe. Quiquita, Quiquitolina, da. Und dann war das aber zu sperrig als Name. Also Quiquita, das war zu kompliziert mit Q-U-I-T-A und so. Und dann haben wir so ein bisschen rumgebrainstormt und rumüberlegt und dann wurde es einfach Quiek. Und genau. Was dann auch noch interessant war, dass als wir unsere Idee aufgeschrieben haben und es an Buchverlage geschickt haben, dass die allermeisten Verlage gesagt haben, eine Ratte. Also das ist ja jetzt nicht das Lieblingstier der Kinder.
Wir sollen die Van Hagen nehmen.
Ja, ich wollte
nein! Nicht.
Nehmt doch lieber einen Löwe oder einen Panda.
Einen Hasen.
Oder ein Lama und so. Also Tiere, die wirklich hoch im Kurs sind. Und da habe ich zum ersten Mal auch davon erfahren, dass Kinderbuchverlage tatsächlich Umfragen machen bei Kindern, welche Tiere am beliebtesten sind. Und daraufhin die Hauptdarsteller ausgewählt werden.
Casten.
Ja? Cast, genau, wie so ein Casting. Und dann haben wir beide gesagt, aber genau deswegen wollen wir die Ratte, weil die Ratte immer vergessen wird. Und überleg doch mal, wofür diese Ratte steht. Die Ratte steht eben nicht für den Einserschüler, steht nicht für den Liebling in der Klasse, steht nicht für den, der als erstes gewählt wird. Die Ratte ist der Außenseiter. Und darum geht's. Wir wollten eine Geschichte machen für Kinder, natürlich für alle Kinder, aber eben auch für die Kinder, die vielleicht sich ein bisschen alleine auch fühlen mit ihren Gedanken, mit ihrem Leben. Und eben dann diesen Kindern sagen, schaut, ihr seid nicht alleine. Es gibt auch hier für euch einen Held, eine Heldin. Quiek.
Jeder fühlt sich ja mal anders, auch wenn man der Einserschüler ist. Ich habe mich schon sehr oft anders gefühlt und war vielleicht beliebt, so. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Thema, was jeder in uns in sich trägt.
Und auch ein Thema, wenn wir jetzt nochmal, also ne, was wir auch als Erwachsene oft haben oder mit Sicherheit auch schon als Kinder und Jugendliche, dass wir oft das Gefühl ja haben, ich bin nicht genug. Also ne, jeder fühlt sich mal so. Und wenn wir jetzt alle das Gefühl hätten, also das Selbstbewusstsein hätten, dann würden wir auch anders durchs Leben gehen. Aber wir fühlen uns eben ganz oft ausgegrenzt, nicht genug und tun eben dann so viel, um dazu zu gehören. Also entwickeln Verhaltensmuster, unterdrücken Gefühle, sprechen nicht aus, was wir wirklich denken, verfallen in Anpassungsmuster. Also all das, was ich eben meinte, was wir dann versuchen, irgendwann vielleicht als Erwachsene aufzuarbeiten, weil wir merken, boah, das ist scheiße anstrengend so. Und deswegen finde ich das total cool, dass ihr von Anfang an eben so einen Protagonisten, Protagonistin auswählt, die genau dafür steht, wie wir uns eigentlich alle innerlich auch fühlen in Situationen. Ja.
Es gibt so diesen schönen Satz, der ja zumindest mich schon seit vielen Jahren begleitet. Gesunde Kinder müssen später nicht mehr repariert werden. Und ich finde das so krass. Also wenn man sich mal vorstellt, was das eigentlich heißt. Ja, ein gesundes Kind muss als Erwachsener nicht mehr repariert werden. Dass, wenn wir alle ein bisschen, also mit wir meine ich jetzt tatsächlich wir Eltern konkret, anfangen würden, uns ein bisschen mehr um unsere Kinder zu kümmern, viel früher, dann ist das die beste Vorsorge, dann ist das der beste Start in das Leben für diese Kinder, dann ist das die beste Investition in unsere Kinder, die wir machen können. Wenn wir sie in den ersten Jahren so gut es geht, so stärken, ihnen so viel Lebensvertrauen mitgeben und so viel Urvertrauen mitgeben, dann ja, kann dann später nicht mehr so wahnsinnig viel passieren, um dieses Urvertrauen, das die Kinder dann aufgebaut haben, zu zerstören. Und deswegen sind eben so diese Kleinigkeiten so wichtig, wie diese, ne, die Glaubenssätze, ja, die eben auch in dem Kinderbuch drinstehen. Und die Eltern lesen das dann vor und die Kinder lesen das nach. Und dann entwickeln sich Rituale, dass dann die Kinder sagen, Mama, wie gehen die nochmal? Und dann wird das jeden Abend vorgelesen und wiederholt. Ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt, ich bin in Sicherheit. Ich kann im Leben alles schaffen, was ich will.
Ich glaube,
Ich hatte das zum Beispiel nicht als Kind. Also mir wurden solche Sachen nicht vorgelesen. Und ich hatte jetzt vielleicht auch nicht so eine super geile erste Lebensphase in meinem Leben, weswegen mir das vielleicht heute doppelt wichtig ist. Aber ich glaube halt, dass das dass das einfach unglaublich wirkungsvoll ist.
Was sagt denn eure Erfahrung? Also ihr seid ja auch unterwegs, ihr macht ja auch Events. Lars, du bist ja auch gerne mal verkleidet als Queek, habe ich gesehen.
Was ich so Hammer finde.
Was bekommt ihr denn so mit, ab welchem Alter die Kids damit was anfangen können? Also ab welchem Alter verstehen Kinder, was damit gemeint ist und fühlen das oder können halt eben, du hast jetzt gesagt, die Kinder lesen mit, ne? Gut, lesen fangen sie ja vielleicht, manche fangen erst mit 5 oder 6 an zu lesen, ne? Aber was ist denn so, also ab wann geht es eigentlich los, dass ihr so merkt oder mitbekommt, okay, die Kids verstehen, begreifen, was da irgendwie drin ist und können mit diesen Konzepten von Mut oder geliebt sein und so weiter, die können damit was anfangen, da bewegt sich was.
Ja, ich glaube tatsächlich so Bilderbücher, egal welches, Pettersson, Findus, egal welches, kannst du wirklich ab ganz klein schon vorlesen. Du liest sie anders vor. Du wirst sagen, oh, guck mal, ein Huhn. Ach, das legt ein Ei, wie lustig. Oder irgendwie so. Erstmal so Bildebene und so. Und wir haben voll drauf geachtet, dass die Illustration rund um Queek, also da hat auch wirklich Julia Hammer, finde ich, gearbeitet, das hergibt, dass man schon mit den ganz Kleinen schon anfangen kann. Ne? Auch im Wimmelbuch das simpel zu halten. Mhm. Aber was ich jetzt wirklich festgestellt habe, ich war in der Schule zu einer Lesung und die waren alle groß. Also ich hatte drei Gruppen. Und es waren einmal erst Zweitklässler und vorher waren sie Dritt-Viertklässler. Und ich dachte mir so, oh Mann, das wird jetzt so ätzend.
Die sind schon zu alt.
Die werden nur Kacke machen und so. Und die sind so abgegangen.
Die haben keinen Bock mehr und so, ja.
Und die waren auch so, die kamen rein und haben gesagt, Walla, wer ist diese Ratte? So. Und dann habe ich gedacht, ja, die kommt gleich und so. Und ich hatte da, ich glaube, 90 dritte, vierte Klasse sitzen, 90 Kinder. Und die waren gebannt. Das ist bis heute noch meine Favoritlesung. Ich glaube, wir hatten jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 15 Stück oder so. Und das war so cool, die waren gebannt. Und dann habe ich am Ende, Lars war damals noch auf Gran Canaria, deswegen war dann eine ehemalige Kollegin von mir im Kostüm oder beziehungsweise die neue Referendarin und so. Und ich so, wer will mal sagen, warum er oder sie besonders ist? Und dann hatte ich wirklich gefühlt 85 Finger oben und alle so, bitte, bitte, darf ich auch noch mal sagen, warum? Und so, es war so cool, es ist so cool gewesen. Und dann hat mir ich habe an der Schule unterrichtet, geschrieben, ja, wir hören jetzt das Lied jeden Tag und die Kinder sind so gebannt und es waren schon 10-Jährige, also das waren wirklich große Kinder Und das war so cool. Die haben alle mitgetanzt. Ich dachte, spätestens beim Tanz werden sie nur noch Scheiße machen. Aber kein Kind, kein einziges von 90 hatte auch nur die Idee. Die waren wirklich alle Fokus nach vorne und das war richtig cool. Und wir haben ja dann auch Schulmaterial dazu erstellt. Dann habe ich direkt die PDFs, also die gibt es umsonst beim Oettinger Verlag unter Unterrichtsmaterial, habe ich denen geschickt zum Thema Adjektive und so. Und ich glaube, das ist dann einfach total nachhaltig. Also ich glaube ja, Vorlesen bringt was, aber Vorleben bringt noch viel, viel mehr. Ne? Also wenn wir es anfangen vorzuleben, wenn ich ein People-Pleaser bin, dann kann ich noch so sehr meinem Kind sagen, don't be it, sei es nicht, ja, irgendwie, aber sie wird einer werden, klar, weil ich halt, es so vorlebe.
Das wäre jetzt natürlich der zynische Einwand, ja Mensch, du kannst ja deinem Kind ein Buch vorlesen, da steht drin, ich bin klug, aber wenn du deinem Kind in einem Alltag sagst, ey, du bist zu blöd, um das zu machen, du bist zu blöd und das zu machen, da hilft das beste Kinderbuch nichts. Natürlich, klar. Genau. Das ist ja klar, ne? Also dass es nicht damit getan ist, ein schönes Buch gemeinsam zu lesen und dann kann man machen, was man will. Sondern natürlich geht es ja auch darum, die Sachen, die da drin sind, zu integrieren. Und es ist ja auch das Schöne, auch für Eltern, finde ich, wenn man dann sowas liest, das inspiriert ja auch immer auch die erwachsenen Menschen. Ne? Kinderbücher sind ja nicht nur für Kinder. Du lässt sie damit ja nicht alleine, sondern es inspiriert auch immer die erwachsenen Menschen, weil sie sagen, boah, okay, ja, ich glaube, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Oder das hätte ich mir auch gewünscht als Kind, wie Lars eben gesagt hat. Er hatte sowas nicht, er hat sich das auch gewünscht als Kind. Was ist denn so das Feedback, was ihr von Erwachsenen bekommt? Habt ihr so das Gefühl, viele Leute, die das Buch, die Fans von den Büchern sind eigentlich die Eltern? So?
Ja.
Es sind ja immer die Eltern. Also, weil die Eltern müssen es ja auch kaufen. Mhm.
Es sind ja, immer die Eltern, können wir die Aussage mal stehen lassen. Also generell für dieses Thema.
Naja, ja. Du musst schon Eigenverantwortung nehmen. Okay. Wenn du 3 bist, musst du schon Eigenverantwortung nehmen.
Richtig, wenn du, und schon mit 2 musst du wissen, was du willst im Leben.
Also, so.
Genau. Nee, natürlich, es sind immer die Eltern. Du musst immer die Eltern überzeugen. Weil die Eltern sind die, die zu Hause den Ton angeben, die die Regeln machen. Die Kinder können ja nur das machen, was die Eltern ihnen erlauben, vorleben. Kinder plappern das nach, was sie zu Hause hören. Sie ahmen das nach, was sie zu Hause sehen. Und wenn die Eltern den ganzen Tag am Handy hängen, ja, und du dann mal kurz vor deinem Handy aufguckst und zu deinem Kind sagst, lies doch mal ein Buch.
Ja.
Dann wird das Kind dir einen Vogel zeigen. Wenn du aber da sitzt abends und der Fernseher ist vielleicht nicht angeschaltet, sondern dann sitzt Mama und Papa oder Papa und Papa oder Mama und Mama sitzen dann da und lesen ein Buch, dann setzt sich das Kind automatisch daneben und liest auch ein Buch. Immer vorleben. Das ist so, du kannst noch so viel erzählen, aber wenn deine Worte eben nicht in Taten münden, dann nützen die schönsten Worte nichts. Und was ich halt so bei mir festgestellt habe, wenn ich unserer Tochter Bücher vorgelesen habe in den unterschiedlichen Altersstufen, das ist total anders. Also mit 1 hast du natürlich einfach nur so ein bisschen erzählt, so ein bisschen Freestyle erzählt. Mit 2 hast du schon ein bisschen mehr Details erzählt. Und so ab 3 ist es dann teilweise so, dass unsere Tochter dann sagt, Papa, gib mir mal dein Buch, ich lese selber vor. Und dann nimmt sie das Buch und tanzt so, als würde sie lesen und erzählt einfach irgendwas und hat dann in 10 Sekunden im Turbotempo das ganze Buch ausgelesen. Das meinte ich vorhin mit, wenn Kinder lesen. Also so, sie ahmen dann die Eltern nach,
klar,
können natürlich noch nicht selber lesen, aber es bleibt schon hängen, weil Kinder, und das ist ja das Coole, die wollen ein Kinderbuch nicht einmal vorgelesen haben, sondern 4 Wochen lang, jeden Abend 3-mal.
Und immer auf die exakt gleiche Art und Weise.
Genau, richtig. Und wenn ich dann
du hast
mal
gestern die Stimme anders
Wort
gemacht.
Genau.
Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Weil dann ist irgendwie so, ey, das ist doch das, weil das ist ja Komfort. Das ist ja so, hier fühle ich mich wohl, ich mag das, ich weiß, was passiert, das ist eine Routine und so weiter. Das ist total crazy. Und das Verrückte ist, ich kann mich daran erinnern, als Kind, dass ich auch so war. Also ich kann mich meine Gefühle erinnern, wenn jemand, bei mir war es zum Beispiel, dass mein älterer Cousin hat mir ein Lucky Luke Heft vorgelesen, so, ne? Und der hat dann immer so die Stimmen nachgemacht und so, ne? Hey, und das war das Krasseste für mich. Und dann war der irgendwie ein paar Monate später nochmal zu Besuch, hat mir das nochmal vorgelesen und hat die Stimmen ganz anders gemacht und so. Und das war so eine Enttäuschung, weil ich mich da monatelang drauf gefreut hatte, wenn der jetzt wieder kommt, so, ne? So dieses Wiederholende, dieses Repetitive und so, das ist ganz, ganz wichtig da. Das ist total abgefahren.
Was, wie man unterrichtet. Spiralcurriculum nennt man das.
Erzähl mal, was das ist.
Streben.
Na, das ist interessant.
Es ist tatsächlich so, dass man immer wieder einen Inhalt im Unterricht aufnehmen muss, damit das sich verfestigt. Also du kannst nicht in der zweiten Klasse Adjektive behandeln und dann hast du es fertig, sondern das muss in der dritten Klasse nochmal kommen. Na klar, ein bisschen noch erweitert und in anderen Strukturen und in anderen Kontexten. Aber ja, Spiralcurriculum, also immer wieder wiederholen. Und ich glaube, worauf, also klar, wir haben ein Curriculum, mittlerweile sind die auch viel besser und man muss nicht nur Adjektive und Nomen durchnehmen, aber sowas wie Achtsamkeit und Kinderstärken und so, das muss halt auch irgendwie in die Schulen kommen oder in die Kindergärten und so.
Und
es
muss wahrscheinlich auch wiederholt werden, weil dann hast du, sonst hast du nämlich diese Nummer, da kommt jetzt einmal irgendwie ein Mensch dahin und macht eine schöne Sache mit den Kindern irgendwie für eine Stunde oder zwei. Dann finden die das cool. Und dann hängt es vielleicht 3-4 Tage nach.
Genau.
Und dann plumps, passieren aber 1000 andere Sachen und dann ist das Ding wieder komplett weg. Also auch da wahrscheinlich, was hast du gesagt, Spiralcurriculum? Also auch da muss man das wahrscheinlich, man muss das wahrscheinlich regelmäßig auch machen. Ist ja bei uns auch so, zweimal meditieren ist halt auch so, ja, du hast zweimal meditiert, super. Hast du irgendwie so einen Geschmack bekommen, aber das verändert ja nicht deine Habits.
Ist so, in der Schweiz kam immer eine Externe, die hat Mein Körper gehört mir in den Klassen gemacht, so ein Projekt, also so ein paar Tage. Das war auch richtig gut, wirklich richtig gut. Aber damit ist es natürlich nicht getan, weil gerade dann jetzt beim eigenen Kind, wenn jetzt irgendein Familienmitglied kommt und unsere Tochter mag überhaupt nicht gerne so kuscheln und knutschen, also abgeküsst werden und so. Und ich meine, wir sind aus einer iranischen Familie, da passiert das nun mal die ganze Zeit. Und da auch dann zu sagen, hey, dein Körper gehört wirklich dir, du musst das nicht, ne? Weil ich weiß noch genau, wie ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich das nicht mochte und ich habe dann immer so gemacht. So, ne? Also das war meine Rebellion und meine Mutter hat damals, ohne es böse zu meinen, immer gesagt, ach, mach das doch nicht, der wird traurig. Und ich dachte mir, ich sagte wirklich, ich bin frech oder unanständig und ich habe mir geschworen, ich mache das nicht bei meiner Tochter. Und mittlerweile ist es so, die Fragen, dürfen wir dir einen Kuss geben? Und ganz, ganz oft macht sie, nee. Aber manchmal, wenn sie dann selber hingeht und es zulässt, das bedeutet dann was. Aber gerade da zu leben, mein Körper gehört mir. Und nicht nur das Buch von Stiftung Lesen ihr vorzulesen, ist, glaube ich, echt so die Challenge. Das ist.
Und auch diesen Spark, von dem du auch eben gesprochen hast, so den Kinderbücher auch in uns Erwachsenen aufscheinen lassen. Ich weiß, dass meine Mutter immer gesagt hat, wenn ich mit unserem Sohn bin, als er klein war, hat sie immer gesagt, boah, du freust dich immer, du gibst ihm immer das Gefühl, dass du dich so freust, wenn du ihn siehst und dass er so toll ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum hast du es nicht bei mir gemacht? So. Und sie hat das aber selber auch nicht gehabt. Sie sagt, ey, ich wurde nie gelobt irgendwie von zu Hause. Und deswegen konnte sie es auch nicht weitergeben. Aber das zu sehen, hat bei ihr auch irgendwie so ein Bedürfnis oder so ein Scheinen auffunkeln lassen. Und weil es aber einfach, sie hat gesagt, ja, es hat sich damals nicht gehört. Ne? Man hat das einfach nicht gemacht. Das war, man hat nicht gesagt, man selbst ist besonders oder das eigene Kind ist besonders. Das hatte was mit Angeben zu tun. Und deswegen wurde das bei ihr eben nicht gemacht. Und deswegen konnte sie das auch nicht weitergeben. Und alleine das zu sehen, dass man das bei ihrem Enkel gemacht wird, hat bei ihr selbst etwas irgendwie aufflammen lassen, einen Wunsch. Und das ist ja auch das, was du, glaube ich, auch meintest, dass so ein Kinderbuch irgendwie uns auch selbst berührt oder vielleicht auch selbst was in uns heilt, was da verschütt gegangen ist vielleicht oder nicht Beachtung bekommen hat.
Ja, pack mal deine Lieblingsseite gleich aus.
Ja.
100%. Sarah hat eine Lieblingsseite rausgesucht.
Ja.
Ja.
Und ich bin gespannt, welche und warum.
Ich sag dir, warum. Also die jetzt nicht das Video sehen, also hier steht, ich bin in Sicherheit. Das ist nämlich aus dem Wimmelbuch. Ihr habt ja zwei Bücher. Und weswegen ich diese Seite so toll finde, ist natürlich, ich bin stark, ich bin schlau, ja, sind ganz tolle Affirmationen, die und Glaubenssätze, die uns begleiten sollten und Kinder stärken. Jetzt ist es aber ja auch manchmal so, das Leben ist manchmal ungerecht, ja, und manchmal befinden wir uns in Situationen, die hätten wir uns anders gewünscht. Und auch manche Kinder befinden sich schon in Situationen, die sie sich anders gewünscht hätten und in denen sie eigentlich nicht sein sollten. So, und manchmal fühlen wir uns unsicher. Entweder weil wir uns so fühlen oder weil es wirklich so ist, weil wir nicht in Sicherheit sind. Und da habt ihr nämlich jetzt auch in diesem Wimmelbuch ganz tolle Tipps mitgegeben. Also zum Beispiel, was kann ich machen, wenn ich mich nicht in Sicherheit fühle? An schöne Momente denken, aufeinander aufpassen, sich gut vorbereiten, sich jemandem anvertrauen, wissen, dass man nicht allein werden, sich selbst schützen, sich selbst verteidigen. Also ich finde das einfach so eine tolle Sache, weil es eben nicht, also weil es auch der Realität entspricht und nicht ausblendet, dass es auch manchmal schwierig ist und auch manchmal ungerecht ist. Und nicht ja. In so einer Bubble, die wir alle wollen unsere Kinder für immer am liebsten in so einer Blase halten, in der alles rosarot ist und wo sie nie schlechte Erfahrungen machen müssen und sich nie schlecht fühlen. Aber so ist das Leben nicht und so würden sie auch später nicht klarkommen. So. Und das ist so realitätsnah dann. Und deswegen ist das meine absolute Lieblingsseite.
Meine auch. Meine auch.
Das stimmt. Und das war auch, würde ich sagen, die größte Herausforderung, dieses Thema so umzusetzen, dass es nicht schwer wird, obwohl der Hintergrund eigentlich ein maximal schwerer ist. Und dieses Gefühl von ich bin in Sicherheit ist natürlich, ja, wünschen wir uns alle, aber wir haben uns beim Schreiben und auch beim Kreieren natürlich bewusst gemacht, dass nicht jedes Kind in Sicherheit ist. Und man muss ja nur mal so schauen, die Nachrichten, wie es in der Welt aussieht, da ist eben nicht jedes Kind in Sicherheit. Und da im Prinzip ja trotzdem unserem Wunsch gerecht zu werden, für alle Kinder etwas zu schaffen. Und dieses Bild auf der rechten Seite, ich glaube, es ist Olori, der da sitzt unter so einem Schutz. Häuschen.
Das Quiek.
Ist das Quiek sogar?
Ist das, ja.
Das Quiek, genau. Quiek sitzt da und über die Müllhalde, die droht irgendwie über ihm oder ihr so zusammenzubrechen, dass Quiek da sitzt und dann eben weiß, okay, die äußere Welt ist gerade nicht so schön, aber ich habe meine innere Welt. Die kann ich schön machen. Und das war so ein Bild, das ist zum Beispiel meine Lieblingsszene. Dass egal, was im Außen passiert, du hast immer noch dein Herz und deine inneren Gedanken und deine inneren Träume und das kann dir keiner wegnehmen. So wie du die Welt siehst für dich selbst, das kann dir keiner nehmen und das war eine super krasse Herausforderung, das visuell für einen Zweijährigen oder eine Dreijährige so darzustellen und da wirklich auch nochmal hier ein großes Shoutout an Julia Franke, unsere Illustratorin, die das wirklich sensationell gemacht hat.
Ja. Und ich glaube, mir kamen gerade so zwei Sachen. Einmal mit der Bubble, also diese Kindheitsbubble, die bezieht sich ja dann aber auch auf der Bubble, wo wir jetzt unterwegs sind, wo irgendwie suggeriert wird, du willst jeden Tag aufstehen und die Sonne soll dir aus dem Arsch scheinen. Dann buche meinen Kurs und lese mein Buch und dann ist alles toll. Und ich glaube, das ist gar nicht, was Quiek suggerieren will. Ich glaube, Quiek will suggerieren, dass es voll okay ist, die Kackmomente zu haben. Und Quiek hat die auch. Und dann findet Quiek aber einen Weg, aufs eigene Herz zu hören und das leuchtet dann wieder und wird golden. Und es geht gar nicht drum, auch jetzt bei uns. Also ich meine, wir wissen ja nicht, was mit unserer Tochter wird. Also keine Ahnung, steht ja noch Schlimmste alles bevor, so gefühlt, wenn man hört, wie die Pubertät bei manchen Kindern läuft. Aber wir wissen ja nicht, was wir tun, ob das richtig ist. Aber ich glaube halt irgendwie so mit im besten Gewissen zu sagen, es ist auch okay, die schlechten Momente zu haben. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Sache, wo total wichtig ist, dass wir nicht wollen, dass immer alles gut sein muss, sondern dass man gerade einen Weg findet, wenn es mir nicht gut geht, was kann ich tun? Und eine andere Sache, was viel im Wimmelbuch drin vorkommt, ist immer dieses, du bist klug, wenn du Stopp sagen kannst. Du bist stark, wenn du Stopp sagen kannst. Du bist in Sicherheit, wenn du Stopp sagen kannst. Also, dass das immer wieder so ein Thema ist. Ich glaube, dass wir die Kinder halt ermutigen dürfen, keine People-Pleaser sein zu müssen. Und ich konnte das nur lernen, weil ich ganz lange ein People-Pleaser war, irgendwie so.
Ich überhaupt nicht.
Nee, er ist wirklich gar kein People-Pleaser. Ich habe es von ihm gelernt. Es ist unglaublich.
Es ist interessant, also auch, wie unterschiedlich wir beide sind, wenn man an so einem Projekt arbeitet und man sieht, was einem persönlich wichtig ist.
Mhm.
Also mir wäre diese Sache, ein People-Pleaser zu sein, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, weil das in meinem Leben gar nicht vorkommt.
Mhm.
Mir ist es tendenziell ganz egal, was die Menschen über mich halten.
Wirklich egal.
Also von mir halten. Also nicht alle natürlich, aber letztlich ist es mein Leben und ich muss glücklich sein mit den Dingen, die ich mache und es muss für mich Sinn ergeben. Und wenn der Thomas mich nicht mag oder wenn die Steffi auf Instagram schreibt, wie kacke sie mich findet, dann ist das mir
keine Erwähnung wert.
Nee, das ist mir egal. Das macht nichts mit meinem inneren Wert irgendwie. Aber bei der jungen Dame neben mir war das anders. Da war jeder Kommentar wird quasi auseinandergezogen und 3 Stunden lang analysiert, warum dieser Mensch das jetzt geschrieben hat.
Und deswegen war ich auch anonym immer, weil ich dachte mir so, das ist nicht meine Welt. Aber dann war ich so lange mit ihm schon zusammen, dass ich auch ein bisschen I don't give a fuck übernommen habe. Und mittlerweile ist es so, 2 Menschen haben mich blockiert in WhatsApp, weil ich gesagt habe, was ich denke und so weiter. Also jetzt nicht in Bezug aufs Kinderbuch, ne, sondern so. Und habe ich letztens gesagt, Lars, es ist mir erstaunlich egal. Und so, es ist mir einfach nicht mehr wichtig genug.
Ja, und ich finde, also ich möchte gerne eine Tochter in die Welt schicken, die eine starke Meinung hat und die eben auch Nein sagt, wenn ihre 10 Freundinnen oder ihre 10 Freunde Ja sagen.
Mhm.
Ja, das ist doch wichtig, dass man irgendwie, dass wir unsere Kinder ermutigen, sich eigene Gedanken zu machen und auch Dinge hinterfragen. Und
aktuell schätze ich sie noch so ein, dass sie ganz vorne bei Ja dabei ist.
Ja.
Aber
das heißt ja nicht, dass ja.
Ja, die hat Bock, die ist ja, die Anführerin bei uns. Ja, sagen.
Ich kann mich noch gut erinnern, als sie so die ersten Tage in der Kita war. Also wir haben dann die Kita gewechselt irgendwann, aber so diese erste Kita, wo wir es ausprobiert haben, da ist sie da reinmarschiert und sie war mit Abstand die Jüngste. Da war sie noch 2 und alle anderen waren mindestens fast 4
mhm.
oder 3,5. Und sie marschiert da rein und stellt sich auf so ein Podest, so als Anführerin und sagt, Leute, spielen, kommt her. Und keiner kam. Aber sie hat sich dahingestellt und wirklich so wie so eine Seeräuberin, ja, auf ihrem Schiff, ja, so Fahne oder hoch die Masten und los geht's.
Und keiner kam, da hat sie so gemacht. Und ist so losgerannt und ist zu den anderen hin. Das war so witzig. Ja.
Ja, also, ich meine, wir machen mit Sicherheit auch nicht alles richtig.
Nee, gar nicht. Ganz viel falsch.
Wir machen garantiert auch ganz viele Fehler. Aber ich glaube, darum geht's ja auch. Man muss ja auch als Eltern nicht immer alles richtig machen. Du machst es nach Gefühl, du machst es nach, ja.
Du liebst, das reicht.
Genau, du liebst und es reicht. Punkt.
Es ist ja auch tatsächlich
so. Lies ab und zu ein Buch vor.
Es ist ja auch tatsächlich so, dass die wirklich aller wichtigsten Dinge zu sein scheinen, dass man ein gutes und sicheres Umfeld schafft, dass das zu Hause, wo man wohnt, wie man wohnt, irgendwie versucht, so gut und positiv stimulierend und sicher zu gestalten wie möglich. Und dass man halt auch diese Bindung herstellt, dass das Kind halt von Anfang an weiß, ey, ich bin da, wir gehören zusammen und so weiter. Und dass damit schon sehr, sehr viel gemacht ist, ne? Und es ist verrückt, dass man eigentlich schon, wenn man das hat, schon von einer extrem guten Basis startet. So. Ja. Und dann kann man, glaube ich, gut justieren und kann sagen, ey, und jetzt vermitteln wir gute Werte. Und jetzt da verbringt man natürlich.
Jetzt essen wir gesund.
Jetzt essen wir gesund. Klar, da verbringen wir natürlich genau. Die meiste Zeit und die meisten Gedanken und so weiter damit, so, ne? Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Und würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Aber ich habe ganz oft so das Gefühl gehabt, so ich mache nicht genug, ich tue nicht genug, was auch immer es ist, ne? Als Vater und so weiter, ne? Und ich habe dann manchmal, hat mir das sehr gut getan, mich daran zu erinnern, dass so diese Grundgegebenheiten, die man schaffen kann, dass die da sind und dass ich die geschaffen habe und dass das ist da. Okay, und der Rest kann ich immer mich nochmal verbessern und kann was anders machen und kann justieren und kann auch gucken, was braucht mein Kind und ne und so weiter und so. Aber dass man auch so, dass ich mich immer wieder daran erinnert habe, so, okay, wenn ich grundlegend diese Sachen lege, dann ist das schon mal irgendwie wirklich, wirklich gut und dann ist das schon was ganz viele Kinder mal ganz basismäßig gar nicht haben. Ne? Und also mir hilft das immer wieder in meiner eigenen Selbstkritik, mich daran zu erinnern, dass das ganz wichtig ist, so diese absolute Basis irgendwie positiv irgendwie zu haben. So.
Ja. Das stimmt. Und also ich erinnere mich immer dran, wenn ich mit meiner Tochter bin, vielleicht auch, wenn wir alleine sind, wenn ne, Papa und Tochter so zusammen den Nachmittag haben, was hätte mir Spaß gemacht damals? Also gar nicht so sehr immer nur die Perspektive des Vaters einzunehmen, sondern sich auch zu erinnern, hey, ich war auch mal ein Kind und wie habe ich denn damals gedacht? Oder wie hätte ich damals gedacht? Was hätte ich mir gewünscht? Und das ist eben so wichtig, auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen, die Perspektive des Kindes einzunehmen, dass man sagt, ja, okay, vernünftig ist es jetzt nicht, die Pommes zu essen.
Aber, und den Fernseher anzumachen.
Und den Fernseher anzumachen. Und dass da eine Kindersendung läuft. Das ist quasi der erste Impuls. Aber dann denke ich mir, wir haben schon 8 Bücher gelesen und wir haben schon all das gemacht. Das Kind ist ja auch immer noch Kind. Lass das Kind die Pommes essen und hol den Ketchup raus und
vom Fernseher zusammen.
Und vor dem Fernseher. Komm, wir gehen jetzt aufs Sofa und wir essen jetzt da die Pommes und wir gucken jetzt da 3 Folgen von
Heidi.
Das ist gerade hoch im Kurs. Und das ist doch toll.
Ist ja so cool, wenn es Quiek gäbe. Dann würden wir Quiek gucken.
Ja,
so nämlich. Aber
das ist das nächste Projekt.
So nämlich.
Das nächste Projekt, ja. Die Quiek sind.
Und nicht alles so ernst nehmen und nicht alles so 100% richtig machen wollen. Das Leben ist nicht so, dass alles richtig läuft. Es soll auch noch Spaß machen. Und zwar für alle Beteiligten.
Genau. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Weil ich glaube, da ist so ein wesentlicher Unterschied zwischen uns beiden. Und zwar, ich habe ganz viel, was du erzählt hast, das war für mich so, Moms gilt, ne? Ich bin auf der Arbeit und denke mir, oh, es scheint die Sonne, ich sollte jetzt mit dem Kleinen draußen sein. Dann bin ich zu Hause und denke mir, okay, eigentlich muss ich noch das. Also es ist nie irgendwie okay. Also diesen Raum von okay muss ich mir scheinbar selber erschaffen. Weil von meinen Pendenzen, die zu tun sind, ist es nie okay. Und das heißt, das übertrage ich natürlich auf unsere Tochter, ja, und sie guckt dann fern und dann sage ich nur noch eine, dann gehen wir raus und dann machen wir das und dann ist das und so. Und letztens wir sind zurzeit viel bei meinen Eltern, weil Lars ja sein Buch fertig schreibt und da darf sie immer viel mehr Fernsehen gucken, weil Oma halt, ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's mal hier, diese ganze Sucht, und bin dann ein bisschen abgetickt. Und dann habe ich gesagt, heute gibt's gar keinen Fernseher mehr. Und dann waren wir draußen und waren reiten und war auch alles schön, waren in der Salzhara im Café und so und haben inhaliert. Und dann sagt sie, Mama, wenn ich nach Hause komme, darf ich aber. Und ich so, hey, ich finde es wirklich blöd, dass du das jetzt so willst. Und dann macht sie so, was muss ich denn noch alles tun? Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, ja, aber das bin ich, die so eine, erst dann darfst du, weil ich es mir nicht gestatte, bei einer vollen Liste zu Netflixen, obwohl ich es möchte, gestatte ich es meinem Kind nicht. Und dann hat sie, ist dann bei Lars gewesen, vorher mal, und die haben scheinbar viel Fernsehen geguckt, keine Ahnung. Und dann kam ich nach Hause und dann sagt sie, ich habe nur Fernsehen geguckt, Mama. Und aber schon so mit so ein bisschen schlechtem Gewissen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das ist ganz toll. Jeder bringt dir was anderes bei im Leben. Dein Papa bringt dir bei, so richtig zu relaxen und gar nicht sein zu müssen. Und jetzt hast du eine Mama, die aber so richtig Power im Arsch hat. Und das ist beides okay. Und ich muss mich nicht dafür judgen, dass ich nicht er bin. Weil ich bin es nicht. Das wäre für mich so aufgesetzt. Das wäre für mich wirklich so schlimm, wenn ich draußen die Sonne scheinen sehe und ich sitze nur drin. Ich werde unzufrieden, schon mein ganzes Leben lang. Ich werde das nicht ändern, weil ich ein Kind habe. Mhm. So, es ist nicht who I am. Aber es ist total okay, dass du so bist und dass ich anders bin. Und ich glaube, dem Kind auch das zu vermitteln, hier, das sind meine Grenzen. Meine Grenze ist dein Halt und Papas Grenze ist vielleicht in der Hinsicht da, aber in einer anderen Hinsicht. Zum Beispiel, Lars lässt sie nie mit seinem Handy spielen, nie. Weil er das nicht mag, er braucht das zum Arbeiten. Bei mir darf sie alles, jeder Fotos machen. Also jeder hat so seine Grenze und die muss ich definieren und daran hält sich das Kind. Und dann kriegt sie noch eine Oma und hat dann noch eine Lehrerin oder ein Lehrer und die haben wieder andere Grenzen. Und das Kind irgendwie dafür empfänglich zu machen, ist, glaube ich, echt so eine Powerkraft, die man geben kann.
Das erinnert mich an die Studie, von der du damals im Sommer erzählt hast. Das kannst du gleich drauf eingehen. Aber das ist die Studie, wo belegt wurde oder das Ergebnis war, dass das, was wir als Eltern den Kindern mitgeben, gar nicht immer so maßgeblich für das spätere glückliche Leben ist, sondern das, was sie auch von anderen aufgeschnappt haben, dass es bei anderen anders ist und was sie da mitkriegen, dass das auch ganz essentiell ist, ob ein Kind später selbstständig und glücklich wird. Jetzt ist dein Turn. Und wenn du jetzt wissen willst, wie es weitergeht, dann ist das überhaupt kein Problem. Geh einfach zum Podcast Meditation Coaching in Life von Michael Kurt und da kannst du dann ab dem 10.3. um 12 Uhr den zweiten Teil des Gespräches hören. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.